Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Antonio Skameta war einer der führenden Figuren der chilenischen Literatur. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Er, der zeitlebens politisch sehr engagiert war, hat auf die Frage, ob er denn ein politischer Autor sei, etwas verschmitzt geantwortet.
Politik im Allgemeinen interessiert mich nicht so sehr. Deshalb meine Figuren sind Postbote, ein Dichter, eine Tänzerin. Eigentlich schreibe ich über Künstler. Künstler, die gelegentlich die Leiden der Gesellschaft vortragen.
Antonio Skameta, wir werden an den chilenischen Autor erinnern. Dann sprechen wir über eine Ausladung. Das Freedom Theater aus Jenin im Westjordanland wird nicht in Leipzig auftreten. Und selbstverständlich ein Thema, die Frankfurter Buchmesse. Sie wurde heute eröffnet. Im Vorfeld gab es ja gehörige Kritik am Gastland Italien. Wer eine Notbremse zieht, der will einen Zusammenstoß verhindern, vielleicht mit Verletzten oder einem großen Sachschaden. Wenn ein Theaterfestival eine Notbremse zieht, dann ist das zunächst einmal natürlich im übertragenen Sinne zu verstehen. Es droht ein Theaterzusammenstoß, ein Konflikt, den es zu vermeiden gilt. Das Euroscene Festival in Leipzig hat eine Notbremse gezogen und die palästinensische Truppe Freedom Theater aus Jenin im Westjordanland ausgeladen. Was sind die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Entscheidung? Was drohte dem Festival? Das möchte ich nun mit dem Festivalleiter Christian Watti besprechen. Er ist am Telefon. Herr Watti, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Röger.
Wovon handelt denn das Stück And Here I Am? Mit welcher Idee haben Sie es denn zum Festival nach Leipzig eingeladen?
Also das Stück And Here I Am beschreibt die Lebensgeschichte des Darstellers, des Schauspielers, der auch auf der Bühne steht, natürlich irgendwie künstlerisch verarbeitet durch einen Text und von einer Regisseurin auch auf die Bühne gebracht. Und es geht eigentlich um seine Lebensgeschichte, wie er aufgewachsen ist in den Gassen von Jenin. Und es ist eigentlich so ein bisschen so eine Geschichte wie Candide auch von Voltaire, wie er einfach staunt über das, was um ihn herum passiert und als 3- bis 4-Jähriger Fußball spielt wie ganz normal und seine erste Liebe und dann, wie er merkt, dass er sich gern verkleidet im Theater spielt und dann auf einmal auf das Theater der Ana Merchamis aufmerksam wird, die dieses bekannte also Steine-Theater gegründet hat, woraus dann später das Freedom Theater hervorgegangen ist. Und einfach so eine Lebensgeschichte, wie er erstmals mit dem Theater in Berührung kommt, dann geht die zweite Intifada los und er beobachtet das mit großen Augen am Fernsehen mit seinen Eltern und versteht überhaupt nicht, was abgeht und ganz naiv eigentlich wie ein kleiner Junge. Dann bekommt er einfach diese Wucht, diese Angriffe des Militärs mit und das Verschanzen in Häusern und als junger Kerl noch, ne, da ist er 17 und da gibt es auch einige problematische Stellen, wo man hier in Deutschland eine Triggerwarnung dran machen muss, weil sein bester Freund, der wird angeschossen und also das sind wirklich schlimme Stellen, wo er dann ihm das Gehirn wieder versucht in den Schädel zu drücken und wie er dann im Anschluss auch verhaftet wird vom Militär und ohne Prozess, ohne Verurteilung, ohne eine Anklage zu 4 Jahren verurteilt wird.
Das ist also der Inhalt des Stückes, das Sie nicht zeigen werden. Herr Matti, Stichwort Intifada. Das Freedom Theater bekennt sich zur kulturellen Intifada. Und dieser Begriff Intifada bedeutet ja palästinensischer Widerstand und wird oft mit Gewalt und Terror assoziiert. War denn mit der Einladung nicht schon klar, dass diese anti-israelische Position der Theatertruppe in Deutschland auf heftigen Widerstand stoßen würde, gerade vor dem schrecklichen Konflikt in der Region?
Ich habe das wahrscheinlich tatsächlich unterschätzt, jetzt zurückblickend. Ich habe das Stück ja in Frankreich gesehen, 2 Wochen nach dem 7. Oktober auf einer Tournee, auf einer längeren Tournee. 5 Tage nach dem 7. Oktober sollte das Premiere haben in Frankreich. Ist dann verschoben worden, nicht abgesagt. Es ist verschoben worden auf einen späteren Zeitpunkt. Ich habe es 2 Wochen später gesehen und einfach in dem Kontext, wo ich es gesehen habe, konnte ich einfach das Theaterstück als solches auch wahrnehmen, ohne eben diese so eine Debatte da drumherum. Und das ist in Frankreich ja oft aufgeführt worden seitdem. Und ich habe es jetzt hier eingeladen, habe offensichtlich die Folgen, die das auch einfach in unserem Kontext hat, unterschätzt. Dieser Begriff der kulturellen Intifada und des bewaffneten Widerstands. Ich meine, Milo Rau hat letzte Woche oder vor 2 Wochen eine Rede gehalten beim Weltkongress Und da gibt es auch die Zeile, also die Überschrift, manchmal muss Kunst zur Waffe werden, die unsere Freiheit verteidigt. Das ist schwer einzuschätzen, was eben kulturelle Intifada wirklich bedeutet, also was kultureller Widerstand bedeutet.
Der Ausladung vom Festival geht eine komplizierte Vorgeschichte in Leipzig voraus. Der Zusammenschluss Artist Against Antisemitism hatte die Ausladung der Theatertruppe am 6. Oktober gefordert. Ging es denn dabei um das konkrete Theaterstück, über das Sie ja gerade schon kurz berichtet haben, oder wurden diese Vorwürfe gegenüber den Theatermachern erhoben?
Ich weiß nicht, wer das Stück gesehen hat. Also ich habe es gesehen. Ich kann darüber berichten, wie ich das ja eben auch von erzählt habe. Ich kann da noch eine Viertelstunde länger drüber sprechen, über die Inhalte des Stücks. Ich weiß nicht, wer das Stück gesehen hat. Ich vermute, dass es nicht um den Inhalt geht. Offensichtlich geht es um eben was anderes, was eben jetzt dem Ganzen überlagert wird.
Es gab ja Debatten bis in die Stadtverwaltung hinein in Leipzig. Was gab denn jetzt den Ausschlag für die Ausladung?
Ja, ich kann es nicht mehr zeigen in dem Kontext, wie ich es gesehen habe. Auch die Sicherheit der KünstlerInnen natürlich spielt natürlich auch eine Rolle. Also die Vorstellung kann nicht mehr so stattfinden, wie sie eigentlich hätte stattfinden sollen. Und dann gibt es natürlich diesen Stadtratsbeschluss von 2019, der eben einfach diese BDS-Unterstützung, die auf einer Webseite des Theaters eben formuliert wird.
Die Boykottbewegung.
Genau, die eben einfach eben im Widerspruch steht zu dem Stadtratsbeschluss. Und ich bin selber, das muss ich ganz offen sagen, ich bin gegen Boykott. Ich bin gegen jeden Boykott und ich hätte sowas auch nie selber unterschrieben. Ich finde, das ist nicht ein Mittel, um gesellschaftliche Debatten zu führen. Deswegen habe ich solche Aufrufe nie unterschrieben. Aber das findet jetzt natürlich in diesem Kontext statt und diesen Stadtratsbeschluss, an dem bin ich natürlich gebunden. Deswegen ist das für mich auch selbstverständlich. Also da gibt es gar keine Debatte, für mich gar keine Frage.
Oft sind ja die Künstlerinnen und Künstler, die zum Dialog mahnen, die Differenzierungen einfordern, die vor schnellen Urteilen warnen. Was ist denn Ihr Eindruck, Herr Watti? Ist ein Dialog mit künstlerischen Mitteln zu unterschiedlichen Positionen zum Nahostkonflikt überhaupt möglich in diesen Tagen?
Ja, also wir haben auch in den letzten Tagen eine große Anzahl von Solidaritätsbekundungen bekommen, von E-Mails und so weiter, von Menschen, darunter sehr viele jüdisch-israelische Personen, Vereine, Gemeinden, die darauf verwiesen haben, dass wie wichtig und unverzichtbar die Dialogbereitschaft und die Kunstfreiheit sind. Dem kann ich natürlich auch nur zustimmen. Und ich nehme das wahr, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die diesen Dialog gerne führen wollen und die eben gerne so ein Stück auch sehen wollen und die auch gerne über diese Themen reden wollen und Dialog führen wollen. Gleichzeitig merke ich, dass sich viele Leute verletzt fühlen, jüdische Menschen verletzt fühlen in ihren Gefühlen durch so eine Theateraufführung. Man kann ja niemandem auch diesen Dialog aufzwingen. Und ich will das ja auch nicht. Also ich will ja niemanden verletzen. Ich will ausdrücklich auch, natürlich entschuldige mich auch bei Menschen, wenn ich Menschen verletze. Das ist ja selbstverständlich in dem Kontext auch von einem Festival, wo wir ja auch über Menschenrechte und eine Lesung haben und diese Themen ja auch adressieren. Selbstverständlich muss ich mich auch da dann vielleicht sogar bei Leuten entschuldigen. Aber natürlich bedauere ich es auch, dass eben die KünstlerInnen, genauso wie Menschen, die diese Arbeit gesehen hätten und sich damit auseinandergesetzt hätten, jetzt enttäuscht sind.
Zwei Aufführungen waren geplant in Leipzig bei dem Festival. Das Stück wird nicht gezeigt, die Künstler werden nicht auftreten. Es gab aber, das haben Sie ja geschildert, trotzdem eine Debatte. Hat denn diese Debatte um das Freedom Theater in Leipzig irgendeinen konstruktiven Beitrag geleistet?
Es ist natürlich schwierig, wenn eine Vorstellung abgesagt wird und das Stück gar nicht gesehen wird. Also man kann dann ja nicht drüber reden.
Also war das eine Phantomdebatte?
Das bedauere ich natürlich sehr. Also zumindest auch in diesen E-Mails, von denen ich eben gesprochen habe, da wird ja auch, eigentlich werde ich aufgefordert, dass ich diese Debatte führe. Es werden Leute, die explizit sagen, dass sie von mir erwarten, dass ich dieses Stück zeige, weil sie eben dieses Stück sehen wollen und diese Debatte auch führen wollen oder sich mit den KünstlerInnen auseinandersetzen wollen zu diesen Themen. Vielleicht gibt es auch Leute, die diese Debatte verhindern wollen. Es ist dann eben, es ist
ein Dilemma.
Ja, es ist ein Dilemma und mir fällt das auch schwierig, jetzt das wirklich zu deuten in Bezug auf, warum jetzt diese Debatte eben nicht stattfindet. Ob, wenn sie nicht gewollt wird, dann kann ich da ja auch nichts machen.
Das Euroscene Festival in Leipzig hat die palästinensische Theatertruppe Freedom Theater aus Jenin im Westjordanland nach Protesten und Diskussionen ausgeladen. Christian Watti war das, der Leiter des Festivals Euroscene in Leipzig. Herr Watti, danke schön, guten Abend.
Danke, Herr Röge. Schönen Abend.
Die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet. Bevor wir gleich über Inhalte sprechen, zunächst ein paar Zahlen. Mehr als 4000 Aussteller präsentieren ihre Neuerscheinungen. Es wird Veranstaltungen geben mit mehr als 1000 Autorinnen und Autoren aus 100 Ländern. Und noch ein paar Zahlen, die nicht superlativisch klingen, sondern eher nachdenklich stimmen. Die Deutschen lesen immer weniger. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Der Zeitaufwand für Bücher und Zeitungen ist auf 27 Minuten pro Tag gesunken. 5 Minuten weniger als vor 10 Jahren. Dabei lesen die Menschen im Schnitt pro Tag 12 Minuten lang ein Buch. Mit Fernsehen und Streaming verbringen die Menschen in Deutschland sage und schreibe 2 Stunden und 8 Minuten pro Tag. Das ein paar Zahlen. Und jetzt zu den Inhalten, um die es bei der Frankfurter Buchmesse ganz konkret geht. Stefanie von Oppen wird uns von ihren ersten Eindrücken berichtet. Sie ist zugeschaltet aus dem Literaturhaus in Frankfurt. Frau von Oppen, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo Eckhard Röke.
Die Pressekonferenz zum Auftakt und die Eröffnung, die sind vorbei. Welche Themen wird denn diese Buchmesse nach Ihren ersten Eindrücken hin besonders prägen?
Also ich war heute Morgen bei einer Pressekonferenz, wo Herr Boos das versucht hat, so ein bisschen vorzustellen. Und im Prinzip ist es so, wie auch in den anderen Jahren, gibt es diese 3 Säulen sozusagen. Ja, es geht um Wirtschaft, es geht um Buchwirtschaft, es geht um politische Fragen und natürlich in allererster Linie geht es um Literatur. Aber es gibt natürlich bestimmte politische Themen, die die Messe beherrschen werden und dazu gehört selbstverständlich der Rechtsruck in Europa und sogar vielleicht teilweise auch weltweit. Dazu gehören die vielen Kriege und Krisen, die uns gerade beschäftigen und ganz vorne natürlich die Krise des Buchmarktes. Das wird uns in den nächsten Tagen sehr beschäftigen. Und was ich auf dieser Pressekonferenz aber besonders eindrucksvoll fand, dass er Elif Shafak eingeladen hat, die auch nochmal eine wirklich sehr eindrucksvolle und sehr berührende Lanze gebrochen hat für die Literatur. Sie hat auch nochmal hervorgehoben, was Sie ja auch gerade schon erwähnt haben, es wird wahnsinnig wenig gelesen, aber die Leute haben wahnsinnig viel Informationen, weil sie halt permanent im Netz sind. Und sie sagt, die Menschen haben wahnsinnig viele Informationen, aber sie haben wenig Weisheit. Und sie hat nochmal die Literatur hervorgehoben als ein Friedensbringer, als eine Flamme des Friedens, wie sie sagte.
Das also die Eindrücke von der Pressekonferenz. Wie haben Sie denn die Eröffnungsveranstaltung erlebt, Frau von Oppen?
Ja, das war wirklich erstmal, muss man sagen, es war auch mit Spannung erwartet, weil es ja im Vorfeld Konflikte schon gegeben hatte in Bezug auf Italien. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf diese insgesamt am Ende doch über 2 Stunden dauernde Veranstaltung, ist in meinem Kopf vor allem unglaublich viel, leider Gottes, Einheitliches und irgendwie Wiederholtes und auch Langeweile. Und es ging los mit diversen Honoratoren. Da war natürlich der Boos, der sprach, die Schmidt-Friedrichs, die Vorsitzende des Börsenvereins, dann der Bürgermeister von Frankfurt und sogar der Ministerpräsident von Hessen trat auf, Boris Rhein, der immerhin erwähnte dann auch mal den Roberto Saviano. Also er schlug auf jeden Fall etwas kritischere Töne an. Und schließlich kam Claudia Roth zum Zuge, deren Rede immerhin sehr viel lebendiger war, als das, was ich vorher gehört hatte. Und sie sprach uns auch immer wieder als Demokraten und Demokratinnen an, was ich sozusagen auch ein bisschen als einen Seitenhieb auf, ja, im Zweifel die Italiener betrachtet habe, die ja, wie wir alle wissen, eher in eine rechte Richtung abgedriftet sind und wo man auch natürlich Sorge hat, dass das vielleicht auch die Buchmesse irgendwie beeinträchtigen könnte. Aber was sie wirklich hervorragend gemacht hat, sie hat eine ganze Reihe von italienischen Autorinnen und Autoren genannt. Das hören wir jetzt mal.
Ich werde es hier jetzt nicht wagen, einen Kanon aufzustellen. Aber ich kann sicher sagen, dass unsere europäische Literatur und Kultur heute ohne einen Alberto Moravio, eine Elsa Morante, eine Grazia Deledda, einen Luigi Pirandello, einen Giuseppe Tomasi di Lampedusa, einen Italo Calvino, einen Primo Levi, eine Natalia Ginzburg, einen Umberto Eco, eine Dacia Maraini, eine Lara Cardella, eine Elena Ferrante, einen Davide Enia, einen Dario Fo, eine Francesca Melandri, einen Mario Desiati, einen Roberto Saviano, eine Ichiaba Jego und natürlich die Stimmen, die wir heute hören werden und viele andere mehr, dass unsere europäische Literatur und Kultur nicht nur ärmer wäre. Der europäischen Literatur würden ganz entscheidende Bausteine für ihren Reichtum fehlen.
Das Gastland in diesem Jahr ist Italien. Vor Beginn der Messe gab es Streit. Der Regierung von Ministerpräsident Giorgia Meloni wurde vorgeworfen, nicht genehme und regierungskritische Stimmen von der Buchmesse auszuschließen. Der Autor Roberto Saviano ist zum Beispiel nicht Mitglied der Delegation italienischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wie heftig ist denn die Kritik an diesem Vorgang, Frau von Oppen?
Ja, die Kritik hat, glaube ich, jetzt so ein bisschen abgeebbt. Immerhin ist es ja so, dass inzwischen doch ungefähr 100 in dieser Delegation sind an Schriftstellern. Und auch Saviano wurde im Nachhinein auch noch eingeladen, aber er hat dann abgelehnt und ist dann von seinem Verlag eingeladen worden. Und es gibt auch noch andere Schriftsteller, wie hier heute Abend im Literaturhaus habe ich den Antonio Scurati erlebt. Der zum Beispiel hat sich geweigert, in der Delegation mitzukommen. Aber auf der anderen Seite ist man doch sehr bedacht auf irgendwie sich doch miteinander kommunizieren. Und die Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die in dieser Delegation sind, werden hoffentlich im Verlauf der Buchmesse auch durchaus kritische Töne anschlagen. Also ich hoffe auch nicht, dass dieser Konflikt zu Ende ist und auch in Italien dann sich fortsetzen wird.
Bei der Eröffnung hat der italienische Kulturminister Alessandro Giuli gesprochen. Er gehört zur postfaschistischen Regierung. Wie hat er denn Italien präsentiert?
Also Giulio ist eine wirklich sehr schillernde Figur, muss man sagen. Also der ist ja eindeutiger Postfaschist und ich war sehr gespannt darauf, was er sagen würde. Und er hat, naja, sagen wir mal, vielleicht Kreide gefressen. Auf der anderen Seite wurde dann doch an vielen Stellen sehr deutlich, wes Geistes Kind er ist. Also er hat sehr stark betont die Vergangenheit, die Verwurzelung, die Nation. Er sprach von Deutschland und Italien als die Völker. Und er hat interessanterweise nicht so viele italienische Autoren zitiert. Übrigens unter anderem einen Antifaschisten. Das war natürlich auch wahrscheinlich Programm. Aber er hat sich sehr stark auch auf deutsche Autoren, wie zum Beispiel Goethe, bezogen und am Ende sogar Boto Strauß, von dem wir ja auch wissen, dass er durchaus ein ja, eher als ja, rechtslastiger Schriftsteller inzwischen angesehen wird, den hat er am Ende zitiert. Also da konnte man schon beobachten oder da hat er schon auch gezeigt, wes Geistes Kind er ist, wie ich gerade schon sagte. Aber er war doch sehr auf Vorsicht bedacht. Und überhaupt muss man sagen, diese ganze Veranstaltung war extrem auf Harmonie bedacht. Und das hat sie vielleicht auch wirklich so ein bisschen langweilig gemacht. Ja. Und interessanterweise, es gab eine einzige Situation, da ist, nachdem die ganzen Honoratoren aufgetreten waren, ist ein Mann unter Protest aus dem Saal gegangen und hat gesagt, nachdem diese Leute alle geredet haben, darf nun also der Postfaschist reden. Und das war eben bevor Giulio ans Mikrofon trat.
Sie waren im Pavillon auch von Italien. Wie inszeniert sich denn dort das Gastland?
Also auch sehr rückwärtsgewandt, würde ich sagen. Also es ist im Prinzip schon auch schön. Also es gibt in der Mitte eine Piazza und überhaupt die Piazza ist so ein bisschen das Thema dieses Pavillons, weil die Piazza der Ort in Italien ist, wo sich das Leben abspielt. Und dann läuft dazu ein Film, in dem man alle möglichen Szenen, die auf Piazzen stattgefunden haben, von Prozessionen religiöser Art, über Demonstrationen, über Revolutionen, aber auch einfach Kaffee trinken oder sich begegnen zu sehen ist, teilweise aus Filmen, teilweise aus Dokumentationen und dergleichen. Ach so, genau, es gibt einen Portikus, das sind also sind Säulengänge, die darum herum angedeutet sind, die natürlich auch ein Hinweis sind auf die italienische Tradition. Und es gibt rundherum verschiedene Räume, die sich dann eben auch vor allem mit historischen Themen Italiens auseinandersetzen, wie zum Beispiel Machiavelli oder oder Pompeji. Das ist auffallend auf jeden Fall, dass Italien sich sehr stark, ja sagen wir mal, fast museal präsentiert.
Der Auftakt der Frankfurter Buchmesse ab Freitagmittag ist sie dann auch fürs allgemeine Publikum geöffnet. Stefanie von Oppen, besten Dank. Sie waren Avantgardisten und haben die Bürger verwundert und verschreckt. Die Dadaisten und Surrealisten, längst sind aus Dadaismus und Surrealismus historische Avantgarde-Bewegungen geworden und keiner muss sich durch deren Kunst heute noch provoziert oder verunsichert fühlen. Oder doch? Vor 100 Jahren, 1924, haben Surrealisten um den französischen Dichter André Breton das Manifest des Surrealismus veröffentlicht. Es war eine große Kampfansage an die Rationalität der Moderne. Heute kennen wir vor allem Dalís traumhafte Wüstenbilder, Man Rays traumwandlerische Fotografien und Buñuels absurde Bürgersatire Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Das Münchner Lehnbachhaus will die politische Seite der Kunstströmung nun aufzeigen und präsentiert eine Ausstellung zum Thema Surrealismus und Antifaschismus. Der Titel: Aber hier leben, nein danke. Tobias Krone hat die Ausstellung gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Krone, schönen guten Abend, hallo.
Hallo, guten Abend.
Aber hier leben, nein danke, das ist der Titel eines Popsongs von Tokotronic. Was hat denn diese Band mit dem Surrealismus zu tun?
Ja, ich dachte auch erst, da hätten Tokotronic sich doch irgendwo bedient. Aber nein, es ist und bleibt ein Tokotronic-Song aus den Nullerjahren und hat geschichtlich gar nichts mit dem Surrealismus zu tun. Die KuratorInnen fanden diesen Titel einfach passend. Und ich würde sagen, das ist wirklich sehr treffender Titel, denn er deutet neben der Kühnheit der AusstellungsmacherInnen schon ein paar Dimensionen dieser Ausstellung an. Zum einen war diese Bewegung hierzulande immer sehr heimatlos. In Deutschland gab es keine Surrealismus-Szene, obwohl es deutsche Künstler ja gab, wie Hans Bellmer oder Max Ernst, aber die haben dann in Paris zum Surrealismus gefunden. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass in Deutschland in ja, der wichtigsten Phase wahrscheinlich des Surrealismus ja die NS-Diktatur herrschte und einen Surrealismus als entartet angesehen hat. Das ist das eine. Der andere Aspekt ist diese politische Skepsis und Ablehnung von Nationalismus, die diese Bewegung immer gepflegt hat. Nur ist diese widerständige Haltung in der Rezeption dieser großen Surrealisten, die wir ja heute irgendwie kennen, in jedem Kinderzimmer hängen haben, Dalí, Picasso etc., irgendwann verschütt gegangen, hat mir die Kuratorin Stefanie Weber erzählt.
Man denkt an das Hummertelefon, man hat gewisse Bilder vor Augen, aber es ist alles leicht weichgespült und irgendwo von Politik getrennt. Und Sie wissen, dass in den letzten Jahren ging es immer wieder um eine Revision der Moderne, eine Erweiterung des Kanons. Und uns schien, dass man die ein Stück weit vor ihrer Rezeption retten muss.
Ja, und das klingt natürlich jetzt ein bisschen verkopft. Es ist auch ein eher dokumentarischer Ansatz im Lehnbachhaus. Die großen Blockbuster-Bilder, die findet man sicherlich eher in Paris auf der großen Show im Centre Pompidou. Aber hier findet man viele spannende Episoden und nicht nur Malereien, Zeichnungen oder Filme, sondern auch verblüffende geschichtliche Momente, bei denen das Lehnbachhaus auch immer dazu erklärt, wie kam diese Kunst eigentlich zustande in diesen finsteren Zeiten.
Können Sie, Herr Krone, solche Episoden vielleicht mal schildern?
Ja, da gibt es zum Beispiel ein handgemaltes Kartenspiel, das da an der Wand hängt, mit dem sich so einige Größen des Surrealismus den kalten Winter 1940-41 in der unbeheizten Villa Herbel in Marseille die Zeit vertrieben haben. Und zwar die Zeit, in der sie alle auf das rettende Schiff gewartet haben, nach Martinique. André Breton und seine Frau, aber auch die Schriftstellerin Anna Segers, die in ihrem Roman Transit ja davon berichtet. Der linke Revolutionär und Schriftsteller Victor Serge, die Fotografin Germaine Krull, die wohl alle zusammengebracht hat. In den Recherchen für die Ausstellung hat sich gezeigt, die waren wohl alle auf einem Schiff und haben dann teilweise dort auch in surrealistischer Manier Cadavre exquis gezeichnet, so Gemeinschaftsminiaturzeichnungen, die ganz ungeplant sind, jeder malt so vor sich hin. Auch die sind zu sehen, ganz bunte, verschiedenartige Zeichnungen von Köpfen. Eine jüngere Gruppe, La Main à Plume dagegen, die ist in Paris geblieben, ganz bewusst, hat in der Résistance gegen die Deutschen gekämpft und gleichzeitig im Untergrund Gedichtbände rausgegeben, die aber jetzt keine Agitprop-Lyrik waren, sondern surrealistische Texte. Dazu hören wir nochmal Stefanie Weber.
Einer der Gründe, warum wir diese Ausstellung gemacht haben, ist, dass wir das am Surrealismus so toll finden, dass die es aushalten, dass man ihrer Kunst nicht ansieht, dass sie politisch ist, sondern dass sie sagen, die Freiheit, die uns alle befreien könnte, ist auf dieser wollen wir bestehen. Wir machen in unserer Kunst, was wir wollen, und das steckt Gesellschaft an.
Ja, und zum Thema Freiheit, eine ganz bewegende Episode fand ich, Zeichnungen von Hans Bellmer aus Les Mille. Das war ja das berüchtigte Sammellager bei Aix-en-Provence. Hans Bellmer war dort interniert und fing dann dort an, Körperformen zu zeichnen. Das Ganze aber mit dieser Ziegelmauertextur versehen, die um ihn herum gewesen sein muss, die Mauern, die ihn also gefangen hielten. Also diese ganze klaustrophobische Situation, aber auch Hans Bellmers Kreativität, der man hier ganz, ganz nahe ist.
Kann man denn auch in dieser Ausstellung sehen, wie sich der Surrealismus im Laufe der Zeit verändert hat?
Ja, man spürt den Werken während der Zeit schon immer eine gewisse Dunkelheit an, sowas Obskures, also Picassos Eule in einem Interieur. Nur Grautöne letztendlich, maximal beige Möbel, ein phallischer Pfeil, der so scharf nach oben drängt. Oder auch André Massons Traum von einer künftigen Wüste, so der Titel. Das ist eine Zeichnung im Stil dieser futuristischen Utopien, aber eben keine Wolkenkratzer und Schwebebahnen, sondern nur Wüste. Das ist genau der Humor der Surrealisten, finde ich. Aber klar, auch nach dem Krieg hat der Surrealismus aktivistische Kunst geprägt. Es gibt auch ein riesengroßes Gemeinschaftstableau diverser Künstler zu sehen, die gegen die Folterung und Vergewaltigung einer algerischen Aktivistin im französischen Algerienkrieg demonstrierten. Ein Bild, das in Italien dann ausgestellt wurde und dann konfisziert wurde von der Polizei. Aber sogar in den USA gab es einen Künstler, einen schwarzen Künstler, Ted Joan, der im Jazz die musikalische Entsprechung des Surrealismus gesehen hat und der zum Beispiel in einer Serie von Lithografien ziemlich gut gelaunte, witzige politische Satiren geschaffen hat, also zum Beispiel Karikaturen auf den weißen Hipster, der im New Yorker Stadtteil Williamsburg einzieht und diesen ehemals schwarzen Stadtteil plötzlich cool findet. Und das wohlgemerkt schon 1969, also eine frühe Gentrifizierungskritik, könnte man sagen, absolut fantastisch.
Was bleibt denn jetzt nach dem Besuch der Ausstellung? Was ist Ihr Fazit, Herr Krone? Was hallt nach?
Was ich so interessant finde an dieser Ausstellung, man muss sie gar nicht nur als Kunstausstellung im engeren Sinne anschauen. Man kann sie auch als eine Ausstellung von Biografien sehen. Biografien, die alle irgendwie Kunst gemacht haben. Und man kann sehen, natürlich, was sie da geschaffen haben, aber auch eben einfach nur, dass sie Kunst gemacht haben, dass es möglich war und dass es offenbar nicht auszurotten war, diese Freiheit in den Köpfen, die halt immer wieder raus musste und die sich ihren Weg durch diese Zeit und gegen diese Macht gebahnt hat. Und dieser Willen, dieser Mut, das alleine ist schon sehr bemerkenswert und macht klar, Widerstand war und ist immer möglich. Aber die Wahrheit ist halt auch, nicht alle haben ihn überlebt. Manche in der Resistance, die haben tatsächlich einfach gekämpft und sind dafür gestorben.
Aber hier leben, nein danke. Surrealismus und Antifaschismus, die Ausstellung im Münchner Lehmbachhaus ist zu sehen bis zum 2. März. Tobias Krone, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
In Paris hat ein aufwendiger Vergleich verschiedener Geigen stattgefunden, das berichtet der französische Figaro. Besonderer Clou: Das Publikum, rund 100 Zuhörer, konnte die von Musikern des Orchesters von Radio France hinter einem Vorhang gespielten Geigen nicht sehen. In Konkurrenz standen 7 Geigen, darunter auch ein Instrument von Antonio Stradivari. Dem abstimmenden Publikum gefiel nicht die teuerste Geige, die Stradivari, mit einem Millionenwert, sondern eine ebenfalls wertvolle, im 18. Jahrhundert gebaute Geige von Guarneri del Gesù. Der Figaro zitiert auch den Konzertmeister des Orchesters. Ziel sei nicht gewesen, die beste Geige zu küren. Stattdessen habe man das Publikum für die Klangnuancen und unterschiedlichen Charaktere der Instrumente sensibilisieren wollen. Der Trend zu Vintage- oder Secondhand-Kleidung hat in den letzten Jahren zugenommen. Auch die Bedeutung von nachhaltigem Umgang mit Kleidung spielt eine Rolle. Jetzt springen auch große Modeketten auf diesen Trend auf und bieten gebrauchte Kleidung in ihren Shops, sagte Modeprofessorin Diana Weiß hier im Deutschlandfunk Kultur. Im Trend zu Vintage und Shops für gebrauchte Kleidung sieht sie auch eine Chance gegen verödete Innenstädte.
Die Leute kaufen nur noch online ein und Vintage ist dann wirklich so ein Segment, wo man gerne in einen physischen Laden geht und dort halt richtig stöbert, weil es eben alles Einzelstücke sind und weil es auch einfach viel schwieriger ist, die online anzubieten, weil es eben jedes Stück dann einzeln irgendwie vermessen werden muss. Auch die Konfektionsgrößen funktionieren dann nicht so, weil teilweise sind die Größen ganz anders bei älteren Klamotten. Und das ist eben etwas, was wirklich Leute dazu anregt, in den physischen Laden zu gehen und dort halt ja so buchstäblich herumzuwühlen in den ganzen Kleidungsstücken, die es dort gibt.
Jimi Hendrix ist einer der bedeutendsten E-Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Legendär ist seine virtuose und elektrisch verzerrte Version der US-amerikanischen Nationalhymne. Jetzt sollen Mitte November unbekannte Demoaufnahmen des Rockgitarristen in London versteigert werden. Das berichtet der britische Guardian. Demnach stammt das Material von Patricia Sullivan. Sie war Assistentin von Hendrix Manager. Ihre Sammlung umfasst auch Masterbänder mit noch nie zuvor gehörten Titeln in Kartons, die von Hendrix Hand beschriftet wurden. Vor 54 Jahren ist Jimi Hendrix mit 27 Jahren gestorben. Seine Spielweise hat die Entwicklung der Rockmusik stark beeinflusst. Zu seinen Hits gehören Purple Haze, Foxy Lady und All Along the Watchtower. K-Pop, koreanischsprachige Popmusik, gewinnt weltweit an Einfluss mit immer mehr Fans. So wird der wichtige K-Pop Mama Award erstmals nicht in Asien, sondern Ende November in den USA vergeben. Das schreibt der Hollywood Reporter. Ort für die Auszeichnung wird demnach das Dolby Theater in Los Angeles sein. Dort werden sonst auch Hollywood-Film-Oscars verliehen. Der Preis ehrt K-Pop-Musiker für besondere musikalische Leistungen. Die Girl- und Boy-Groups bestehen aus mehreren Performern. Typisch ist, dass die Musik mit aufwendigen Tanzeinlagen aufgeführt wird. Zu den erfolgreichsten Gruppen zählt BTS, die mehrfach mit dem K-Pop Mama Award ausgezeichnet wurde. Allein auf Spotify hat die Boy-Group monatlich 27 Millionen Hörer.
Die Grenzen zwischen Kino und Serie verschwimmen immer mehr. Hollywood-Stars wie Nicole Kidman drehen Serien und Schauspielerinnen und Schauspieler, die durch Serien bekannt sind, die sind inzwischen auch im Kino zu sehen und auch immer mehr Regisseure wechseln das Medium. Aktuell gibt es gleich zwei Serien von Regisseuren, die man bisher vor allem vom Kino aus kannte. Der Deutsche Matthias Glasner und der Mexikaner Alfonso Cuarón. Simone Schlosser hat sich diese beiden Serien angeschaut.
Eine Serie ist eine Serie ist eine Serie. Doch diese Aussage gilt schon lange nicht mehr, denn die Zeiten, in denen eine Serie mindestens zwei Staffeln hatte und jede Folge mit einem Cliffhanger endete, sind lange vorbei. Insofern ist die Frage durchaus berechtigt, was macht eine Serie zur Serie? Der Regisseur Alejandro Cuarón hat darauf seine eigene Antwort. Er ist bekannt für Filme wie Gravity und Roma, hat bereits mehrfach einen Oscar gewonnen und er nennt sein neues Projekt nicht Serie, sondern sinngemäß einen Film in 7 Kapiteln. Damit ist bereits viel gesagt über Disclaimer, eine Geschichte über Sex, Lust und Manipulation, die mit einer deutlichen Warnung beginnt.
Nehmen Sie sich vor Narrativen und Denkmustern in Acht.
Hauptfigur ist die Journalistin Catherine Ravenscroft, gespielt von Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett. Gerade erst hat sie einen Preis für ihre Arbeit gewonnen. Da beginnt ihr Leben plötzlich in sich zusammenzufallen. Sie bekommt ein Buch zugeschickt, erschienen im Selbstverlag. Und schon bald merkt sie, das Buch handelt von ihr selbst. Oder besser gesagt von einem Geheimnis, das sie seit 20 Jahren bewahrt und von dem sie dachte, dass niemand davon wüsste. Doch nun ist es Gegenstand eines Buches, das schon bald überall auftaucht. Bei ihrem Sohn, bei ihrem Mann, auf ihrer Arbeit. Zusammen mit einigen Nacktfotos von ihr als junge Frau. Nach 3 Folgen scheint die Geschichte klar. Aber was wäre eine gute Serie ohne Twist?
Warum solltest du dich hassen? Du bist ein guter Mensch, der keinem was tut.
Bin ich das?
Natürlich bist du das, Liebling. Du bist eine Heilige, Catherine.
Ich weiß nicht, ob ich ein guter Mensch bin.
Disclaimer ist eine Mischung aus Rache-Thriller und Familiendrama. Gekonnt jongliert die Serie Zeitebenen und Perspektiven und sie zeigt Bilder und Details, wie man sie sonst tatsächlich nur aus dem Kino kennt. Dazu ist sie bis in die Nebenrollen prominent besetzt. Mit unter anderem Kevin Kline und Sacha Baron Cohen, der zur Abwechslung zeigen darf, dass er auch ernste Rollen kann. Wobei sein eifersüchtiger Ehemann, wie so manches in dieser Serie, nur knapp am Klischee vorbeischrammt. Und auch wenn der Twist am Ende schwer wiegt und man nicht umherkommt, sich selbst zu hinterfragen, wünscht man sich dennoch ausnahmsweise, man hätte ihn früher kommen sehen. Denn er gibt der Serie eine Perspektive, die sie bis dahin schmerzlich vermissen ließ. Aber genau darum geht es wohl. Und noch ein Filmemacher, der das Medium gewechselt hat. Matthias Glasner. Informant, Angst über der Stadt heißt seine Serie. Wobei auch er die Bezeichnung Serie gerne meidet und stattdessen von einem langen Autorenfilm-Thriller in Form eines Mehrteilers gesprochen haben soll. Wir bleiben der Einfachheit halber bei Serie, zumal Informant genau das ist. Ein Polizeithriller über Terrorismus und Paranoia. Und mittendrin Jürgen Vogel als Ermittler mit Gewaltproblemen, der früher viel verdeckt gearbeitet hat, seine besten Zeiten aber hinter sich hat.
und Elisa Schlott als strebsame BKA-Beamtin, die sich nachts Prostituierte auf ihr Zimmer bestellt.
Man sieht einen Polizisten immer an, ob er auf dem Weg nach oben oder auf dem Weg nach unten ist. Und Sie sind auf dem Weg nach unten. Und ich werde Ihnen dahin nicht folgen, haben wir uns verstanden?
Verstanden.
Eine weitere Hauptfigur ist Raza, ein junger Deutsch-Afghaner, der als Aushilfslehrer für Geflüchtete arbeitet. Er wird von dem Ermittlungsteam als Informant angeheuert, um Kontakt zu einem Drogenboss aufzunehmen, der angeblich einen Anschlag in Hamburg plant. Das mutmaßliche Ziel? Die Elbphilharmonie. In einer Mischung aus Vor- und Rückblenden erzählt die Serie von den Ermittlungen. Den Rahmen bildet dabei eine Anhörung, die nach dem Anschlag stattfindet. Und so viel kann man wohl verraten. Am Ende steht das Gebäude noch. Aber abgesehen davon ist nichts mehr, wie es war.
Bist du eigentlich erfolgreich in deinem Job?
Geht so.
Das dachte ich mir. Deswegen das muffige Gesicht. Du bist derjenige, der mir gesagt hat, ich soll den Job machen. Jetzt beschwer dich nicht plötzlich nur, weil ich ihn ziemlich gut mache.
Die Serie Informant – Angst über der Stadt ist ein interessanter Thriller. Matthias Glasner beweist einmal mehr, dass er ein Gespür besitzt für Szenen. Sei es das klassische Konzert in der Elfi oder der Rechtsrock-Gig in einer Nazi-Kneipe. Und seine Dialoge schwanken, wie üblich, zwischen brillant und hölzern. Was allerdings die privaten Dramen angeht, verfranst sich die Serie zwischen den Figuren und lässt doch viele Fragen unbeantwortet. Am Ende ist es ähnlich wie bei Disclaimer. Die Serie konfrontiert uns mit unseren eigenen Vorurteilen. Wobei der Twist bei Informant deutlich pointierter und ein bisschen einfacher zu verdauen ist.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei aktuelle Serien. Disclaimer mit Cate Blanchett ist zu sehen auf Apple TV. Zwei Folgen gibt es bisher, jeden Freitag kommt eine neue dazu. Und Informant von Matthias Glasner steht in der Arte Mediathek. Der chilenische Schriftsteller Antonio Skámeta ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Durch seinen Roman Mit brennender Geduld von 1985 wurde er weltweit bekannt. Der Roman schildert die fiktive Beziehung zwischen einem Briefträger und dem chilenischen Dichter Pablo Neruda. Mit Deutschland verband Skámeta eine enge Beziehung. Nach dem Militärputsch in Chile 1973 lebte er viele Jahre im Exil in West-Berlin. In die deutsche Hauptstadt kehrte er dann im Jahr 2000 auch für 3 Jahre als Botschafter Chiles zurück. Peter B. Schumann, Sie haben Skámeta mehrfach erlebt. Was war das denn für eine Persönlichkeit? Können Sie sich an Ihre letzte Begegnung mit ihm erinnern?
Ja, die letzte Begegnung war sogar erst im Sommer dieses Jahres. Da kam er mit seiner Frau Nora noch einmal nach Berlin. Aber er war relativ wenig ansprechbar, um nicht zu sagen gar nicht ansprechbar. Er war ja schon seit langem dement und das hat sich auch fortgesetzt. Und ich hatte allerdings den Eindruck, dass er körperlich noch relativ gut beieinander war. Im letzten Jahr hat es ja schon mal eine Todesmeldung gegeben, eine Fake News, der also, ich weiß nicht wie, zustande gekommen war und auch sofort dementiert wurde. Aber offensichtlich ist es nun sehr schwierig, ist es nun mit ihm relativ schnell gegangen. Und überhaupt dement zu sein, ist ja für jemanden, dessen ganzes Leben eigentlich auf Kommunikation ausgerichtet war, wohl auch wirklich eine lange, schwere Zeit gewesen, obwohl er sich das hat eigentlich nicht anmerken lassen.
Und was war das jetzt für eine Persönlichkeit? Was hat ihn ausgezeichnet, außer dass er ein Kommunikator war?
Also ich finde gerade dieses Kommunikatorhafte, dass der Kommunikator, als ich heute nochmal darüber nachgedacht habe, ist für mich so das ins Auge stechende. Ich kenne ja keinen anderen lateinamerikanischen Schriftsteller, der vor allen Dingen sein Werk so vielfältig transformiert hat. Er hatte angefangen als Drehbuchautor von Spielfilmen von Peter Lilienthal. Er war dann selbst Filmregisseur. Kein besonders erfolgreicher, aber er war sehr erfolgreich in Chile dann wieder in der Demokratie als Moderator einer Büchershow, die man hier nicht vorzeigen würde. Aber dort war das wirklich eine Offenbarung für viele Leute in die lateinamerikanische Literatur und auch in die Weltliteratur eingeführt zu werden. Und er war ja am Schluss dann auch, wie Sie gesagt haben, chilenischer Botschafter hier in Berlin. Und in all diesen Filmen, in all diesen Funktionen war er eigentlich wirklich sehr erfolgreich. Und sein Werk, also dieses Hauptwerk, Ardiente Paciencia, hat ja nun alle möglichen Transformationen durchgemacht. Es war ein Longseller, der in mehr als 30 Sprachen weltweit verbreitet wurde. Es gab dann ein Hörspiel und ein Theaterstück, das er auch alles immer selbst geschrieben hat, bevor es dann andere sozusagen übernommen haben. Und er hat dann auch den Roman selbst als Regisseur verfilmt. Er hat eigentlich keine Ahnung gehabt als Regisseur, hat er. Aber dieses gewagt, einen Spielfilm als Regisseur zu machen, weil er den Stoff gut kannte. Und das ist ihm leider nicht ganz so geglückt wie alles andere. Und das ist, glaube ich, relativ wenig bekannt. Eine Oper wurde daraus komponiert. Und in San Francisco mit Placido Domingo in der Hauptrolle und Rolando Villazón als Briefträger uraufgeführt. Also ich kenne wirklich keinen Roman, der so viele interessante und bemerkenswerte Transformationen, es bleibt eigentlich nur der Comic, der noch nicht darüber gemacht worden ist, der so viele Transformationen erlebt hat.
Und Skameta wurde wertgeschätzt, diese Vielseitigkeit, die Sie beschreiben, Herr Schumann. Er wurde ja auch mit dem Nationalpreis ausgezeichnet.
Ja, aber wirklich sehr spät. Der war ja immerhin 75 Jahre alt, 2014. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass er in der sehr lange Zeit Diktatur gewesen ist in Chile. Und danach eine christdemokratische Regierung, die mit diesem Mitglied der Sozialistischen Partei und diesem linken und entschiedenen Gegner der Diktatur auch nicht viel anfangen konnte. Erst dann 2014, als Michelle Bachelet, also die Linke, wieder in Chile regierte, hat er dann diesen Nationalpreis, den er schon längst verdient hat. Er hat ja nicht nur diesen einen Roman, sondern ich glaube so insgesamt 2 Dutzend Romane und Erzählbände geschrieben. Er war also, wie gesagt, ein Linker und hat in Berlin vor allen Dingen, das fand ich besonders bemerkenswert, war ja schon lange, bevor er dann offiziell Botschafter wird, ein Botschafter seines Landes, denn er hat uns immer informiert über die neuesten politischen Horrormeldungen und war für mich auch sehr wichtig als Journalist, der die kulturpolitischen Nachrichten, auch die des Widerstands mitgeteilt hat, mit dem man dann hier weiterarbeiten konnte. Also er war wirklich ein außerordentlich großer, wichtiger Kommunikator und Botschafter seines Landes.
Jetzt vielleicht noch ein Gedanken, natürlich ganz entscheidend, ganz zentral auch, wie ist denn sein Werk literarisch einzuschätzen?
Also sein gesamtes literarisches Schaffen, kann man sagen, er war kein Bilderstürmer, kein Erneuerer wie zum Beispiel Roberto Bolaño und andere, sondern ein doch recht traditioneller Erzähler. Denn er wollte nur ein Kommunikator sein. Ich muss den Ausdruck noch einmal wiederholen, seine Geschichten und Botschaften ans Volk bringen, möglichst viele Menschen vermitteln. Er hat mir einmal in einem Interview, einem unserer vielen, die wir damals gemacht haben, gesagt, meine Originalität als Schriftsteller besteht darin, eine Epik kleiner Leute zu schaffen. Ich möchte das Leben dieser kleinen Leute in die Weltliteratur einfügen. Und dann hat er später noch gesagt, meine Figuren stehen im tiefen Schatten großer Figuren. Aber, das muss man hinzufügen, einmal sind sie herausgetreten, nämlich in dieser ungemein bewegenden Beziehung zwischen dem Briefträger und Pablo Neruda. Also ich glaube, Antonio Skameta ist zumindest für mich einer der größten literarischen Kommunikatoren Lateinamerikas.
Antonio Skameta, der chilenische Autor, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Peter B. Schumann hat an ihn erinnert. Herr Schumann, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises wird die Entscheidung gern noch einmal von den Kritikerinnen und Kritikern bewertet, die in diesem Jahr nicht in der Jury saßen. Mara Delius poltert etwa in der Tageszeitung Die Welt? In einem Jahr, das politisch derart bewegt scheint, wie in den vergangenen Jahren keines, wäre Gelegenheit gewesen, den Roman als die eine ganz große Form der Literatur zu feiern. Dann hätte ihrer Meinung nach aber Clemens Mayer mit Die Projektoren gewinnen müssen. Nicht, weil Mayer fast ein Jahrzehnt lang an diesem Roman gearbeitet hat oder ein Writers Writer ist, sondern gerade weil der rund 1000-seitige Roman ein Kontrastprogramm ist, zu den sich inzwischen oft in der kleinen Welt des privat-familiären einrichtenden deutschen Gegenwartsromanen. Christian Mayer vermutet in der Süddeutschen Zeitung allerdings eine gewisse Übellaunigkeit hinter einer Ablehnung des Siegerromanes von Martina Hefter, wenn er schreibt, wem so gute Laune verdächtig ist, sollte das Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« besser nicht zur Hand nehmen. Was das Zeug zum Psychodrama hat, erzählt Martina Hefter als Komödie über ein Leben in prekären Verhältnissen. Über die Verfilmbarkeit beider Romane wird übrigens kein Wort verloren. Dafür sieht Gerhard Lauer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Gefahr, dass Romane im Allgemeinen nur noch geschrieben werden, um hinterher verfilmt zu werden. Verlage handeln daher mit sogenannten Filmstofflisten, also Verzeichnissen von Neuerscheinungen, die sich für Verfilmungen eignen. Bei manchen Lizenzverhandlungen werden bereits Erwartungen der Film mit denen der Verlagsbranche abgeglichen. Anschließend sucht man die passenden Autoren. Leider bleibt der FAZ-Autor Belege für diese Form der Literatur Lohnarbeit schuldig und so wenden wir uns lieber einem aktuellen Kinofilm zu, dessen Hauptfigur sehr real aus dem Leben gegriffen wurde. Das Biopic über Donald Trump konnte Tobias Kniebe von der SZ zumindest überraschen. Man rechnet ja mit vielem, wenn aus Donald Trumps Leben ein Spielfilm wird. Unter anderem damit, dass der Mann selber darüber wütend ist, dass sein Kampagnenteam Gift und Galle spuckt und mit Anwälten droht. So geschehen bei der Premiere von The Apprentice in Cannes im Mai. Womit man nicht unbedingt rechnet, dass der junge Trump darin eher knuddelig rüberkommt. Auch Andreas Busche vom Berliner Tagesspiegel ist von dieser Mischung aus Tatsächlichem und Erfundenem angetan. Etwa als der junge Donald auf einer Party neben Andy Warhol steht, fragt er den Star der New Yorker Kunstszene unbedarft, was der beruflich mache. Alles, was Geld bringt. Geld machen ist Kunst, lautet die Antwort. So sind es dann auch eher moralische als künstlerische Bedenken, die Kniebe in der SZ am Ende den Daumen senken lässt. The Apprentice erfindet viel dazu, ist in entscheidenden Punkten lieber Legende als faktische Anklage. So kurz vor der Wahl in Stellung gebracht, gegen den größten Legendenbilder von allen, der eigene und fremde Märchen wie einen Schutzmantel trägt, läuft dieses Prinzip ins Leere. An diesem Mittwoch wird die Schauspielerin Corinna Harfuch 70 Jahre alt und Gunda Bartels gratuliert im Tagesspiegel unter anderem mit dem folgenden Satz. Harfuch ist eine große Spröde, die das Implodieren eines Charakters mit minimalen mimischen Veränderungen spielen kann. Andreas Kilps Geburtstagsständchen in der FAZ klingt so. Es gibt Schauspielerinnen, die um die Kamera werben und solche, die sich umwerben lassen. Corinna Harfuch gehört zur zweiten Kategorie. Sie ist so sehr bei sich, dass man sich anstrengen muss, in ihren Figuren das Gemachte zu erkennen. Beide Gratulanten könnten sich so vielleicht auf die Überschrift im Tagesspiegel einigen, der auch wir uns gern anschließen. Corinna Harfuch, eine Eiskönigin mit Herz.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.